Hörbilder Spezial.
Tafelspitz als Haupt und Kaiserschmarrn als Nachspeise. So feiert Guido Adler seinen 50. Geburtstag im Jahre 1905. Mit 50 Jahren hat Guido Adler so ziemlich alles erreicht, was man als Musikwissenschaftler erreichen kann. Er hat einen Lehrstuhl an der Universität zu Wien, ist Herausgeber der Denkmäler der Tonkunst in Österreich und Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde. Beinahe täglich besucht er Konzerte in seiner Ehrenloge und die Studenten schätzen in ihm einen Mentor mit breit gefächertem Wissen und Verständnis. Seine Villa steht im Cottageviertel im 18. Wiener Gemeindebezirk, Lannerstraße 9. Tochter Melanie würde nächsten Jänner 18 Jahre alt werden. Der Sohn Achim im April 11. Beunruhigen muss sich Guido Adler wegen seiner Familie nicht. Für die ist gesorgt. Wenn alles so bliebe, wie es ist. Guido Adler liebt seine Bibliothek, wie nur ein Bibliophiler seine Bibliothek lieben kann. Im Erdgeschoss und bis zur Decke ragen Folianten, Prachtausgaben, Handbücher, Nachschlagewerke. Und, darauf ist er besonders stolz, Briefwechsel und Autographen lagern dort. Briefe von Richard Wagner, Anton Bruckner, Richard Strauss, Arnold Schönberg, Anton Webern und Franz Schreker in grauen Mappen. Guido Adler hat Zeit seines Lebens korrespondiert mit allem, was Rang und Namen hatte in der Musik. Heute, an seinem Ehrentag, ist ein besonderes Stück zu seiner Bibliothek hinzugekommen. Ein Freund hat ihn besucht und ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Gustav Mahler hat ihm die Handschrift der Orchesterfassung seines Liedes »Ich bin der Welt abhanden gekommen« überreicht. Gustav Mahler, der Freund seit 30 Jahren. Und eine Widmung hat Mahler auf das Autograph geschrieben. »Meinem lieben Freunde Guido Adler«, der mir nie abhanden kommen möge, als ein Andenken zu seinem 50. Geburtstag. Bis zu seinem Tode sollte es dort liegen bleiben. Guido Adler zeigte dieses Lieblingsstück nur wenigen. So sehr wusste er um seinen Wert.
Eines Tages, das war im Jahr 2000 jetzt schon, ist eben ein Inserat in der Presse erschienen, dass ein von Sowerby ein Kunstkenner in Wien anwesend und da kann man sich, sagen wir, wenn man sowas hat und allenfalls an der Verwertung interessiert ist, das dort schätzen lassen.
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Vom Verschwinden, plötzlichen Wiederauftauchen und erneuten Verlorengehen eines Liedes von Gustav Mahler.
Wir sind da irgendwie ganz unschuldig, haben wir unseren normalen Geschäftsvorgang gemacht. Es kam jemand herein, man hat es geschätzt, es war wunderbar, jeder hat sich gefreut, der Schätzpreis war ein guter. Man hat es zur Auktion entgegengenommen und um Ausfuhr angesucht und siehe da, da kam es dann heraus.
Feature von Michael Lissek und Elisabeth Stratka.
Es erstaunt mich eben wirklich, dass dieser Fall nicht eine größere Publizität bekommen hat und dass Tom Adler weitgehend allein gelassen wurde.
I've always felt American. I've never felt any affinity with Vienna at all. When I go over there, I'm rather uncomfortable most of the time, because I think there's still a great deal of anti-Semitism there. Which is unspoken, but which is present.
Guido Adlers Sohn Achim war groß geworden und von Profession Arzt.
I see a short, bald man.
Vater einer Tochter war er auch geworden Und Achim, seine Frau Marianne und die kleine Evelyn lebten mit Kinder und Küchenmädchen in einer Wohnung in der Wiener Gonzaga-Gasse rechtschaffen vor sich hin.
I see a short, bald man who was a very, very convivial, very congenial. Everybody loved him.
In derselben Wohnung befand sich auch die ärztliche Ordination, die man in der Familie das Weiße Zimmer nannte.
His patients loved him, his fellow doctors and nurses liked him. He was very well liked.
Achim Adler war bei seinen Patienten sehr beliebt.
Oh, I can also tell you that he was a Renaissance man. He spoke 5 or 6 languages, including Latin. He had an enormous storehouse of knowledge. He was very well educated.
Ein hochgebildeter Mann, der über Kunst und Musik alles wusste. Außerdem sprach er mehrere Fremdsprachen.
He knew everything there was to know about art and music. He played the violin and he spoke English very, very quickly without hardly any accent at all.
Nein, um Achim musste man sich keine Sorgen machen. Achims Leben verlief prächtig.
So he was a very, very bright guy.
Mehr Grund zur Beunruhigung lieferte der jüdischen Großbürgersfamilie seine Schwester, die 6 Jahre ältere Melanie. Als Guido Adler 1927 pensioniert wurde, hatte sie in Medizin promoviert und war 39 Jahre alt und hatte noch keinen Mann. Aber viel schlimmer als das, sie schien auch gar keinen haben zu wollen.
She was supposedly kind of strange. My mother told me that she would often go on trips to Munich. And dressed in men's clothing.
Sie kleidete sich in Männeranzüge und verschwand hin und wieder für ein paar Tage nach München. Was sie dort tat, wusste niemand. Aber offenbar wollte es auch keiner so genau wissen.
But I don't think she ever practiced medicine. What she did exactly with her days is not very clear to me.
Einerseits exzentrisch, andererseits lebte sie mit ihrem Vater Guido unter einem Dach, sorgte für seine Bedürfnisse und pflegte ihn, als er älter wurde. Nichts Besonderes also bei Familie Adler im 18. Wiener Gemeindebezirk. Alles in allem. Und dann kam das Jahr 1938. Nein, halt. Noch ein paar Jahre zurück. Wie man sich Erich Schenk vorstellen muss zu dieser Zeit, so um 1937-38, ist schwer zu sagen. Aber dass man ihn sich vorstellen muss, ist unabdingbar, den Herrn Erich Schenk. Er spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle.
Es wäre höchst an der Zeit, dass sich jemand wissenschaftlich auseinandersetzt mit der Karriere Erich Schenks bzw. anderer, die hier in Wien etwas beigetragen haben zur Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung jüdischer Musikwissenschaftler.
Erich Schenk wurde 1902 in Salzburg geboren und promovierte dort im Alter von 23 Jahren. Danach wurde er Pressechef des Mozarteums in seiner Heimatstadt. Das wollte er aber scheinbar nicht bleiben, also studierte er weiter, unter anderem in Wien bei Guido Adler, der kurz vor seiner Emeritierung stand, und habilitierte sich 1929 in der Hansestadt Rostock. Mit 27 habilitiert, nicht schlecht. Im selben Jahr jedenfalls wurde er zum außerordentlichen Professor in Rostock ernannt, gründete dort das Musikwissenschaftliche Institut und wurde auch gleich dessen Direktor. Einige Jahre später kehrte der junge, schnell karrieremachende Schenk zurück nach Wien als Ordinarius auf den Lehrstuhl, den Guido Adler gegründet hatte. Das war im Jahre 1938. Schenk kam im Jahre 1938 und mit ihm kamen noch andere.
Die Werke jüdischer Komponisten waren natürlich verboten. Es gab andererseits bestimmte
private Kreise, wo sie aufgeführt werden konnten. Es gab zum Beispiel den Kulturbund in Berlin, der aber nur für Juden zugänglich war. Und da wurde sogar noch die zweite Mahler 1940 oder 1941 aufgeführt. Und wenige Monate später wurden die alle deportiert.
Ihr Vater war schon wach und arbeitete in der Bibliothek, als Melanie Adler am Morgen des 10. November 1938 drei Herren die Tür in der Lannerstraße 9 öffnet. Zwei von ihnen tragen Uniform, die kennt sie nicht. Der dritte ist in Zivil und den kennt sie. Professor Alfred Orell, der Bibliothekar und Leiter der Musiksammlung, steht da und begehrt Einlass. Die Herren in Uniform bürgen dafür, dass er ihn erhält. Was genau an diesem Morgen nach der Reichspogromnacht in der Adlervilla Lannerstraße 9 geschieht, ist nicht überliefert. Bekannt aber ist, dass die drei Herren einen ziemlich intensiven Blick in Adlers Bibliothek werfen und auch gleich ein paar Bücherstapel mitnehmen. Guido Adler, der jetzt und bis 1945 offiziell Guido Israel Adler zu heißen hat, war schon im Sommer aufgefordert worden, dem Staat seine Einkommensverhältnisse anzugeben. Neben einigen weniger bedeutenden Vermögenswerten hatte er seine Privatbibliothek genannt und hinzugefügt, Bücherei hauptsächlich wissenschaftlich, materiell wertlos. Die Gesellschaft der Musikfreunde in einem Schreiben an Guido Adler, 26. Oktober 1939.
Gemäß den beigefügten Statuten unserer Gesellschaft möchten wir Sie darüber informieren, dass nach § 5 Ihre Ehrenmitgliedschaft nicht aufrechterhalten bleiben kann. Heil Hitler!
Man fand diesen Brief später ungeöffnet in den Papieren Guido Adlers. Er schien gewusst zu haben, was er da zu lesen gehabt hätte.
Ich bin der Welt abhanden gekommen. What a very German song. It seemed to be melancholy. It seemed world weary. It's not exactly my favorite song.
Schätzungsprotokoll, Dr. Hubert, das ist Achim, ne?
Genau. Das kommt auch, 4. Juli 38.
Das ist seine Praxis, die er aufgibt. Mhm. Schätzungsprotokoll seiner Praxis. Und er kommt am Ende
genau,
auf 985 Schilling.
Ja, sieht nicht so viel aus, ne?
1938 erhielt Achim Adler als Jude Berufsverbot. Die Ordination in der Gonzagergasse wurde geschlossen. Keine weiteren Patienten, keine Honorare, keine Einkünfte. Zu diesem Zeitpunkt war seine Frau Marianne 32 Jahre alt und erwartete ihr zweites Kind. Ihr kleines Mädchen Evelyn war gerade 6 geworden und ging in die erste Volksschulklasse. Achim hatte schon ein Ausreisevisum für sich und seine Familie beantragt. Man wartete nur noch auf die Ausfertigung der Papiere.
Die Adler Family had the choice in 1938, to stay in Vienna or to leave. They decided to leave. They wanted to get exit visas to the United States.
Wenig später erließen die Nationalsozialisten einen Aufruf, alle jüdischen Ärzte hätten sich zu melden. Achim versteckte sich für mehrere Wochen am Semmering im Kurhotel Panhans. Marianne war hochschwanger.
At the same time, the family had discussions about whether all of them should go, Guido also. Guido at that time was in his 80s.
Achim plante, seinen Vater Guido und die Schwester Melanie mit in die USA zu nehmen. Und zuerst sah es auch so aus, als ob die beiden mitkommen wollten. Aber die Ausreisegenehmigung ließ auf sich warten.
Guido even went in to get his physical done. He had the photos done. We have them.
Auf diesen Passfotos ist Guido Adler als gütiger Patriarch zu sehen, mit weißem Vollbart und Nickelbrille. Den Glatzkopf umgibt eine Gloriole. Verschmitzt lächelnd sieht er keineswegs so aus, als ginge er ins Exil.
The decision was made to leave. But he needed to wait for a quota number.
Guido Adler ist zu diesem Zeitpunkt 83 Jahre alt. Er hat beinahe 40 Jahre in seinem Haus in der Lahnerstraße gelebt. Und Wien, die Musik, die Kultur und seine Schüler sind ihm Lebenselixier. Verlässt ein solcher Mann seinen Lebensmittelpunkt und flieht in ein Land, das er nicht kennt?
As the waiting got longer, his conviction that he wanted to leave leveled off until he just decided no, he didn't want to leave.
Der Führer hatte viele tolle Ideen. Zum Beispiel diese. Er wollte eine Riesenuniversität gründen. Und der Name dieser Riesenuniversität stand auch schon fest und war ziemlich originell. Hohe Schule sollte die Universität heißen. Da sollte die neue Elite ausgebildet werden, dem Vaterland zum Stolz, dem Nationalsozialismus zum Vermächtnis. Nur dafür brauchte man Bücher. Riesig viele Bücher. In Wien wurde auch prompt eine Bücherverwertungsstelle eingerichtet, so nannte man das, in der Dorotheagasse 12. Und bis Ende Mai 1939 hatte man dort ganze Arbeit geleistet. Über 2 Millionen Bücher waren durch diese Verwertungsstelle gelaufen. Bald aber musste man feststellen, naja, so gut war die Idee auch nicht gewesen. Massenweise Duplikate häuften sich und auch Schriften, die nicht wirklich für die hohe Schule geeignet waren. Expressionisten, Talmudschriften, Liebeslyrik und so weiter waren ja nur nichts für angehende Nazi-Akademiker. Was tun damit? Nach einer Lösung dieses Problems aber musste gar nicht lange gefahndet werden. Denn da lagen ja schon die Briefe von Direktoren namhafter deutscher und österreichischer Institute und Bibliotheken. Und darin boten die Direktoren freundlichst an, den Überschuss aus jüdischem und anderem Umzugsgut, so nannte man das damals, ganz unbürokratisch zu übernehmen. In Wien nahm allen voran der Direktor der Nationalbibliothek Paul Heigl die Büchersendungen, die über die geheime Staatspolizei Wien I geschickt wurden, mit Freude und einem gewissen Stolz über die billige Büchervermehrung zur Kenntnis, wie es wörtlich der Leiter der Druckschriftensammlung Ernst Tränkler später formulieren sollte. Während Achim Adler sich noch am Semmering versteckt hält, setzen bei seiner Frau Marianne in Wien die Wehen ein. Man telegrafiert ihm, aber Achim erreicht das Krankenhaus erst, als sein Sohn schon geboren ist. Tom Adler wird am 24. April 1938 geboren. Wenig später kommt die Nachricht, nun dürfe die Familie ausreisen. Achim und Marianne haben es geahnt. Guido will bleiben, er lässt sein Visum verfallen. Der Adler ist des Fliegens müde, soll er gesagt haben. Auch Melanie reist nicht aus, sie bleibt bei ihrem Vater. Am 5. August 1938 schifft sich Familie Achim Adler in Bremerhaven nach Amerika ein.
If you had to leave your parents in a country where you knew for certain that they were going to be killed, wouldn't you have some feelings about that? Of course it wasn't my father's fault, because Guido had an opportunity to come to the United States.
Als ein Zollbeamter dem 3,5 Monate alten Tom die Windeln abnimmt, um zu untersuchen, ob Wertsachen darin versteckt seien, soll Tom ihm ins Gesicht gepinkelt haben. Während Achim Adler und seine Familie der Freiheitsstatue entgegenfuhren, installierte sich daheim im Reich der jungdynamische Professor Dr. Erich Schenk auf dem ehemaligen Lehrstuhl Guido Adlers. Professor und Forscher, der er war, verfasste er zahllose Aufsätze und hielt mindestens ebenso zahllose Vorträge, so zum Beispiel den von der Fachwelt lang ersehnten über »Musik in Kärnten«, in der er der Musikwissenschaft eine gänzlich neue und zeitgemäße Definition gab. Gemäß der Erkenntnis sagt in diesem Vortrag Erich Schenk, dass die Musik eines der wirkungsvollsten Mittel seelischer Menschenformung ist, haben wir auch ein neues Verständnis der Musikpflege gewonnen, konzidiert Schenk. Mit Sammeln, fährt Schenk fort, erforschen und veröffentlichen ist unsere Arbeit nicht getan, findet Schenk. Die Ergebnisse von Forschen und Sammeln müssen zu Gestaltungsmitteln völkischer Erneuerung werden, meint er. So spricht Erich Schenk, Professor an der Universität Wien.
Und in dieser Funktion hat er dann auch mitgearbeitet am Lexikon der Juden in der Musik. Ja, hat er sehr eifrig die Anfragen beantwortet zu diesem Lexikon. Dieses Lexikon in der Musik war eigentlich eine Art Deportationsliste für Musikschaffende, für jüdische Musikschaffende. Also da konnte man sich informieren darüber, welche Komponisten, welche Musiker, welche Sänger, Sängerinnen Juden waren, jüdischer Herkunft waren, Halbjuden waren, also ganz ausgerichtet nach den Nürnberger Gesetzen. Und da hat Erich Schenk fleißig mitgearbeitet und hat sich hier in jeder Hinsicht Verdienste bei den Nationalsozialisten erworben. Und das hat ihm dann nach 1945 keineswegs geschadet.
Erich Schenk bleibt Professor an der Universität Wien bis 1971. »1941 soll Guido Adler aus seinem Haus ausgemietet oder delegiert werden, so nannte man das damals. Sein Anwalt bittet Erich Schenk um ein Gutachten. Vielleicht lassen sich die Nazi-Behörden ja von dem Bekanntheitsgrad des Professors beeindrucken. Und Schenk antwortet. Obwohl es ihm widerstrebe, schreibt er, über einen Volljuden ein Gutachten zu erstellen, müsse er doch Adlers Weltautorität konstatieren und schließt,
im Hinblick auf die eingangs erwähnte Wertschätzung Adlers in dem Deutschland befreundeten Ausland, glaube ich, dass eine Delegierung des Genannten für das Ansehen Wiens, seiner Universität und dem von mir vertretenen Lehrstuhl allenfalls ungünstige Eindrücke zeitigen könnte, auf deren Tragweite man pflichtgemäß hinweisen muss.
Man musste Guido Adler nicht mehr ausmieten. 30 Tage später starb er an Altersschwäche. Zurück bleibt seine Tochter Melanie, seine Bibliothek, seine Briefwechsel und im Safe die Malerpartitur.
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen.
Es gibt in Österreich einige Leute, die sehr schöne Musikmanuskripte haben. Also das ist ja etwas, was hier sehr viel vorhanden ist und auch gesammelt wird. Das heißt, wenn da jetzt jemand hereinkommt und mit einem Mahler-Manuskript, wundert mich das eigentlich überhaupt nicht.
The Mahler manuscript was kept in a safe. He didn't keep a lot in a safe, but that was one thing he did keep locked up.
Adler hatte nicht viele Dinge in seinem Safe aufgehoben, aber das Mahler-Autograph gehörte dazu. Melanie wusste, egal wie es mit ihr weiterginge, und es sah schlecht aus für sie im Jahre 1941. Die Bibliothek ihres verstorbenen Vaters wäre ihre Trumpfkarte.
Once he died, a certain amount of protection that the family had because of his prominence was gone. Melanie was left alone with the house and also, of course, with the library.
Und dann tauchte eine neue Figur in der Geschichte auf. Der Rechtsanwalt Dr. Richard Heiserer.
Mein Vater, geboren in Biber in der Weststeiermark. Das ist ein kleines Nest. Und 1892. Und mit 6 Jahren war er der Erste aus Biber, der dann in Graz, im Lichtenfels-Gymnasium, sozusagen die Schule besucht hat. Und das war er. Wenn ich da das Bild zeige.
Noch ein Aufsteiger, wie Erich Schenk.
Ja, die Situation, sagen wir mal, wie gesagt, der Anwaltsberuf ist so wie die meisten anderen Berufe sozusagen, die jetzt nicht gerade wissenschaftlicher Art oder eben Kunst oder Literatur, aber ist immer ein absoluter Broterwerb in dem Sinn. Man muss halt schauen, dass man über die Runden kommt, um das landläufig zu sagen. Und ja, mein Vater, hat jüdische Klientel gehabt, hat es, wie ich jetzt weiß, nur machen können, weil er eben Parteimitglied war. Natürlich, dass die Leute, die da meistens sogar großes Vermögen oder irgendwo doch wohlhabende Personen waren, die dann plötzlich das außer Land gehen mussten und dann eigentlich nur mit einem geringen Betrag weg mussten, ja, das ist ein anderes Kapitel. Ja, das ist sicher richtig, aber das war die Zeit.
Richard Heiserers Karriere kann sich sehen lassen. Vom kleinen Maturanten aus Pieber bei Köflach zum angesehenen Rechtsanwalt in Wien mit Ländereien bei Graz. Das scheint ganz schnell gegangen zu sein bei ihm.
Und ich verdanke ihm irrsinnig viel, weil er hat mir eigentlich verhältnismäßig viel hinterlassen. Er hat da Landwirtschaften gehabt in der Steiermark unten und da bin ich halt sein Eigentümer geworden. Und
ein paar Stationen. Heiserer war lange vor 1938 Mitglied der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Ebenfalls vor 1938 vertrat Heiserer als Rechtsanwalt den illegalen NS-Ortsgruppenleiter Hubert Eisner vor Gericht. Außerdem, ebenfalls vor 1938, den illegalen Nationalsozialisten Urban Knollmeier. Der hatte in Kärnten an einem Bombenattentat teilgenommen und war zur Todesstrafe verurteilt worden. Heiserers Einsatz war es zu verdanken, dass das Urteil auf lebenslänglich abgemildert wurde. Und 1938 kam Knollmeier dann ohnehin wieder frei.
Sagen wir, dass mein Vater irgendwann einmal zur Partei gegangen ist, habe ich eigentlich zu einem viel späteren Zeitpunkt eigentlich gedacht, als er offenbar tatsächlich gegangen ist. Weil damals hat ja faktisch jeder Anwalt, wenn er weiterkommen wollen müssen, hätte er zur Partei gehen müssen.
Sein Verhalten zu Partei und Staat ist einwandfrei. Er spendet reichlich und gern. Seine Vermögensverhältnisse sind sehr gut. Den Gefolgschaftsmitgliedern gegenüber ist er sozial eingestellt. Heil Hitler, der Personalamtsleiter in Vertretung, Kurt Musil.
Mein Vater, so wie ich ihn einschätze, war ein absolut korrekter Mann. Hat nämlich auch, abgesehen jetzt da von dem Guido Adler oder Verlassenschaft Guido Adler, hat der namhafte, sagen wir, den Dr. Otto Löwe, einen österreichischen Nobelpreisträger seines Zeichens Jude, oder vertreten und jüdische Klientel gehabt und sozusagen auch mit denen gut kommuniziert und teilweise auch denen sogar die Ausreise dann in irgendeiner Form verschafft und ermöglicht.
Ohne diese vielen Judenprozesse hätten die doch eine Zeit lang überhaupt nichts verdient. Das war ein gutes Geschäft. Und natürlich macht ein Rechtsanwalt das.
Und dieser Richard Heiserer, fahnentreu und geschäftstüchtig, wird nun nach dem Tode Guido Adlers Abwesenheitsprokurator seiner Besitztümer und damit der offizielle Rechtsanwalt Melanie Adlers.
Naja, wenn der Rechtsanwalt zugewiesen wird, weiß man ja sowieso, dass es im Sinn des Staates ist, dass man Rechtsanwälte hält, die dann pro forma diese Prozesse führen. Aber der Rechtsanwalt weiß ja auch ganz genau, was er tun kann und was nicht. Also bei Juden hat er freie Bahn. Naja, es ist so typisch Maler. Es ist so ganz typisch Maler, so melancholisch. Es ist einfach ein Stück, das so direkt ins Gefühl und ins Herz geht, weil diese Traurigkeit, die ja beim Maler immer wieder ist und die er ja ausdrücken kann wie kaum ein anderer Komponist, die wird da in einem ganz kurzen Stück doch sehr, sehr deutlich.
During the time that he was representing Melanie, he had acquired the keys to the library.
Während der Zeit, in der Richard Heiserer Melanie vertrat, war er im Besitz der Schlüssel zur Bibliothek. Melanie selbst durfte die Bibliothek nicht betreten.
Melanie complained in a letter that she could not get into the library herself. Now she still lived in the house and was locked out of a room of her own house.
Man konnte den Juden die Wohnung wegnehmen, trotz laufenden Mietvertrags. Man konnte sie kündigen, auch wenn der 20 Jahre in der Firma war. Die wurden von einem Tag auf den anderen gekündigt. Man konnte Juden alles wegnehmen.
Heiserer inventarisierte, schaute hier und schaute da. Und scheinbar nahm ein anderer, in Wien und uns, nicht ganz unbekannter Mann, Kontakt zu ihm auf.
Erich Schenk hatte von Anfang an sehr großes Interesse an dieser Bibliothek. Das war eine ungemein reichhaltige Bibliothek, die Guido Adler hier aufgebaut hatte, also sehr wertvoll. Und ist auch interessant, sozusagen, wenn man die Schriften von Erich Schenk sich ansieht, dann sind die ja alle ganz unbedeutend im Grunde, also ob das jetzt seine Arbeiten über Mozart sind oder über Gluck, er hat ja eigentlich nichts zu Wege gebracht, was irgendwie von bleibendem Wert wäre. Und umso mehr war er sozusagen darauf ausgerichtet, solche Dinge, Bibliotheken, also solchen Reichtum zu requirieren, in seinem Namen sozusagen diese Bibliothek zu erwerben, um selbst von dem Ruhm dieser Bibliothek zu profitieren. Das ist auch ganz kennzeichnend, nicht? Diese Fixierung auf den Besitz dieser Bibliothek.
We have every reason to believe that Heiserer was connected to Schenk through a couple of other people.
Es gibt Indizien dafür, dass Heiserer mit Erich Schenk in Verbindung stand und dass Heiserer gemeinsam mit anderen die Bibliothek Guido Adlers besuchte.
The man who wanted the library for himself.
Melanie wusste, dass Schenk die Bibliothek für sein Institut haben wollte. Und sie wusste auch, nahm man ihr die Bibliothek, würde man ihr auch bald das Haus nehmen. Jetzt, wo ihr berühmter Vater tot war. Und dann wäre sie als Jüdin freiwillig. Melanie Sarah Adler, nicht mehr. Dr. Melanie Adler an Erich Schenk, Ende Februar 1941.
Ich denke immer wieder, ob es nicht mit Ihrer gütigen Mithilfe möglich wäre, zu meinen arischen Verwandten nach Italien zu kommen. Wir haben seinerzeit dieses Thema besprochen und jetzt wäre die Erfüllung der Angelegenheit von aller akutester Wichtigkeit. Es handelt sich lediglich um das Hinunterkommen. Meine Verwandten würden für mich sorgen. Könnten Sie mir baldigst einen Rat erteilen und helfend eingreifen? Dr. Melanie Adler.
Auf diesen Brief ist keine Antwort erhalten. Vielleicht wurde sie nie gegeben. Aber warum hätte Professor Dr. Erich Schenk Melanie Adler helfen sollen? Er war sich sicher, dass er die Bibliothek mit Hilfe Heiserers an sein Institut holen würde, auf welche Art auch immer.
As we know from Melanie's letters, Schenk was very clear that he would get the library one way or the other. He would not necessarily pay for it.
Bestimmt würde er nicht dafür zahlen oder Melanie helfen müssen.
He would turn on the machine in Austria that exploited Jewish families and took their possessions from them. And Heiserer was one piece of this.
Melanie wollte die Bibliothek nach München verkaufen, was ihr zumindest die Finanzmittel für eine Ausreise zur Verfügung gestellt hätte. Ihr alter Freund und ehemaliger Schüler ihres Vaters, Rudolf von Ficker, half ihr dabei. Aber wie eine ganze Bibliothek verkaufen, wenn man nicht einmal mehr Zutritt zu ihr hat? Und die Frage, ob man als Jüdin tatsächlich und rechtmäßig Erbin ist, nicht geklärt ist? und einen Rechtsbeistand wie Heiserer vor die Nase gesetzt bekommt, der sich weigert, die Inventurliste herauszugeben. Ja, nicht einmal die Briefe, die aus München an ihn geschrieben werden, beantwortet.
He refused to correspond with Rudolf von Ficker and the Munich City Library itself. When they inquired, we would like an inventory, we would like to buy this library, please give us information. Heiserer didn't do it. There was no response.
Die Verhandlungen mit München verlaufen dank Heiserer im Sande. In ihrer hoffnungslosen Lage versucht Melanie Adler, ihn loszuwerden. Sie kündigt ihm. Was Heiserer veranlasst, Professor Schenk einen Brief zu schreiben. Das einzige Dokument, das den Kontakt zwischen Heiserer und Schenk belegt.
Wien, den 27. Juni 1941. Unter Bezugnahme auf das mit Herrn Professor Schenk gepflogene Telefongespräch erlaube ich mir zu wiederholen, dass mir von der Testamentserbin mit Schreiben vom 12. Juni die Vollmacht zu ihrer Vertretung gekündigt wurde. Ich muss es von der Stellungnahme der Geheimen Staatspolizei abhängig sein lassen, ob und wie weit ich diese Funktion in der Folge auszuüben habe. Heil Hitler. Dr. Richard Heiserer.
Übersetzt? Offiziell bin ich nicht mehr der Anwalt Melanie Adlers. Aber warten wir mal ab, was die Gestapo sagt. Vielleicht darf ich den Schlüssel zur Bibliothek ja behalten.
Und man muss wirklich fragen, wieso schreibt Heiserer sowas? Das hat nichts mit Schenk zu tun. Schenk ist ein Musikwissenschaftler, der hat Guido Adlers alte Stelle. Wieso wird Melanie Adlers Anwalt sowas zu Schenk sagen?
Weil Heiserer eigentlich für die Interessen Schenks arbeitete. Deshalb. Und dafür auf Entlohnung hoffte. Er sollte sie bekommen. Melanie wurde im Dezember 1941, 9 Monate nach dem Tod ihres Vaters, aus ihrem Haus verwiesen.
Man weiß nicht, wovon sie gelebt hat. Man weiß dann auch nicht mehr, wo sie gelebt hat in diesen letzten Wochen vor der Deportierung. Also eine schreckliche Geschichte.
Melanie Adler wurde im Mai 1942 nach Minsk deportiert und ermordet. Im selben Monat erhielt Schenk die Bibliothek Guido Adlers für das Musikwissenschaftliche Institut. Das Manuskript »Ich bin der Welt abhanden gekommen« war fort. »1946. Professor Erich Schenk erhält die volle und wirkliche Mitgliedschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaft aufgrund seiner Leistungen zur Rettung der Bibliothek Guido Adlers. 1950 wird er Dekan der Philosophischen Akademie der Universität Wien, 1957 deren Rektor.« Im Lexikon Musik in Geschichte und Gegenwart, MGG, findet sich der Eintrag:
Als Professor in Wien gelang es Schenk, Guido Adler vor der Verschleppung in ein Lager zu schützen und dessen Bibliothek vor dem Zugriff der NS-Behörden zu bewahren.
Den Artikel im wichtigsten Musiklexikon des deutschsprachigen Raums schrieb Schenk selbst.
Mich hat das Lied immer sehr erstaunt. Natürlich ist es ein wunderbares Lied und man ist ganz fasziniert. Und doch passt das so ganz und gar nicht ins Werk von Gustav Mahler. Weil er ja in seinem Werk das Gegenteil demonstriert. Ich bin der Welt nicht abhanden gekommen. Ich bin in die Welt hineingeraten und sehe mich da den wüstesten Gefährdungen ausgesetzt.
Achim Adler war 1945 51 Jahre alt. Seit seiner Ankunft in New York versuchte er, Boden unter die Füße zu bekommen. Die Familie kam mit nichts und Achim durfte in den USA vorerst auch nicht praktizieren.
He had to travel around the country to Washington, Ohio, West Virginia and different states and cities trying to get his internship as a doctor. And when he came over here, he was a pretty well established doctor. He was in his 40s, had a medical license and a practice in Vienna. And when he came here, he had nothing.
Neben dem Versuch, sich als Arzt zu etablieren, gelang es Achim in den 50er Jahren, große Teile der Bibliothek seines Vaters von der Universität Wien zurückzuerlangen. Diese Bücher stehen heute in der University of Georgia, die mit diesen Kleinodien das dort ansässige Musikwissenschaftsinstitut überhaupt erst gegründet hat. Was Achim Adler aber nie erhielt, waren die wertvollen und persönlichen Gegenstände aus der Bibliothek. Gemälde, Briefwechsel und eben das Malermanuskript.
In der Literatur, in den einzelnen Fußnoten, hat man dann immer großes Erstaunen festgestellt, warum das plötzlich weggekommen ist. Ganz unvorstellbar war, dass Guido Adler selber diese Partitur entweder veräußert, hergeschenkt oder aus seinem Besitz gegeben hätte.
Sehen Sie, das ist diese graue Mappe, diese herrliche graue Mappe. Das ist nämlich, Sie müssen sich vorstellen.
Im selben Jahr, in dem Erich Schenk Rektor der Universität Wien wurde, 1957, starb der Rechtsanwalt Richard Heiserer und hinterließ seinem Sohn Richard Heiserer Junior neben den Ländereien in der Steiermark eine graue Mappe.
Ich war damals 14 Jahre alt und war sein Alleinerbe, war der einzige Sohn. Und unter anderem habe ich ihm auch seinen Schmuck und eine graue Mappe geerbt. Und in dieser grauen Mappe war aufbewahrt eben diese Partitur. Und so eine Novelle von Schnitzler, auch Autograf, Original Autograf. Und so ein kleiner Rembrandt-Stich, das in der Zwischenzeit das Feld schon herausgestellt hat. Aber jedenfalls, muss ich vorstellen, ich war 14 Jahre und bin ich 63, habe mit dieser Partitur eigentlich, ich habe gar nicht gewusst, was sich dahinter verbirgt. Ich habe nur gewusst, Gustav Mahler, aber jedenfalls, dass das eine Bedeutung hätte in der ganzen Musiksituation, habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich bin auch kein großartiger Musikliebhaber oder ich könnte nicht einmal da das spielen. Ich weiß nicht einmal, ich habe es bis heute nie gehört, dieses Stück. Sag mal, was. Und da, war ich an der Verwertung, muss ich ganz ehrlich sagen, mein primärer Gedanke war schon die Verwertung.
Richard Heiserer Junior, Anwalt wie sein Vater, noch immer in derselben Kanzlei wie sein Vater, Opernring 1, eine Familie im Dienste des Rechts, lebte mit seiner grauen Mappe, einem gut gefüllten Safe und seinen Ländereien in der Steiermark ruhig bis ins Jahr 2000, bis er bei Sotheby's versuchte, das Malerautograph zu verkaufen.
Ich habe gar nicht gewusst, dass das schon, dass man auch der Partitur in irgendeiner Form sucht. Und jedenfalls habe ich dann Sotheby bekannt gegeben, dass ich diese Partitur verwerten möchte. Und die haben dann um diese Ausfuhrgenehmigung angesucht bei der Republik Österreich. Und die wurde ja dann versagt, weil es ist ein Kulturdenkmal oder quasi das faktisch nicht außer Landes gebracht werden kann.
Zu diesem Zeitpunkt war Tom Adler, der Weiland einen deutschen Zollbeamten anpinkelte, schon pensionierter Anwalt in San Diego. Zeit seines Lebens hatte er sich nicht um seine Wurzeln gekümmert. Das hatte sein Vater Achim getan und er war darüber grau geworden und verbittert gestorben. Nach der Pensionierung entschloss sich Tom, seiner Familiengeschichte nachzugehen, auch und vor allem wegen seiner eigenen Kinder.
I decided that my children, who weren't really familiar with my background that much, because I was busy making a living, and we never had time to travel to Europe. I wanted them to understand where I came from and where their grandparents came from and where their family came from. So I started doing some research.
Professor Dr. Günter Brosche, Leiter der Musikabteilung der Nationalbibliothek Wien, in einem E-Mail vom 1. September 2000.
Sehr geehrter Herr Adler, die Originalpartitur Gustav Mahlers »Ich bin der Welt abhanden gekommen« liegt derzeit bei der Firma Sotheby's in Wien und wurde zur Ausfuhr aus Österreich beim Bundesdenkmalamt angemeldet. Eine Ausfuhrbewilligung ist natürlich vorläufig nicht ausgestellt worden und wird vermutlich nicht so bald erteilt werden. Ihr sehr ergebener Günther Brosche.
Tatsache war, dass dieses Manuskript bei Sotheby's in Wien gelandet ist und über Sotheby's New York dann die Verständigung hier nach Wien gekommen ist und Sotheby's dann auch sehr schnell mit unseren Ansprüchen konfrontiert wurde und zunächst einmal eine Panikreaktion ist übertrieben, aber eine Sofortmaßnahme ergriff man, die ungefähr dahin gegangen ist, wir geben es nicht in eine Auktion, erster Punkt. Zweiter Punkt, wir geben es aber auch nicht an den Einbringer Dr. Heiserer zurück.
Aber sobald die Partitur, ich habe denen die Originalpartitur dort hinterlassen, war sie für mich mehr oder minder nicht mehr greifbar. Weil der Tom Adler sozusagen, der hat da sofort ganz großartig verlangt, wenn die Partitur, das ist sein Eigentum und er sucht es schon seit ewig und wenn da irgendwas sozusagen an mich wieder zurückkommt, dann klagt er die sozusagen auf einen enormen Schadenersatz.
Zum damaligen Zeitpunkt war Tom Adler schon gesundheitlich angegriffen und war im Hinblick auf seine Möglichkeiten hier ein langjähriges Verfahren lustvoll und auch mit allem Einsatz seiner Kräfte zu führen, schon etwas eingeschränkt.
Naja, und dann ist eben, der Tom Adler einmal, der eben vertreten wurde, dann schon von Anfang an vom Dr. Noll in Wien, dort haben wir einmal Zusammenkunft gehabt. Und um das Ganze in irgendeiner Form allenfalls gütlich zu regeln.
I did meet Mr. Heiser in the lawyer's offices at Sotheby's for a meeting where we tried to resolve this thing. And Mr. Heiser was not exactly interested in doing that.
Und dabei ist herausgekommen, dass der Tom Adler ja grundsätzlich nicht bereit war, irgendwas. Also man hat ihm einfach auf dem Standpunkt, so in etwa, da mein Vater sei widerrechtlich zu dieser Partitur gekommen. Und das gehört ihm sozusagen aufgrund der Erbfolge. Und ich habe gesagt, na, das kommt für mich nicht in Frage, weil, wie gesagt, ich bin seit 1957 bis 2000, habe ich diese Partitur besessen, bin überzeugt, dass mein Vater die nie sozusagen widerrechtlich an sich gebracht hat und war nicht dazu bereit.
Also das war schon sehr frostig. Und wobei ich noch einmal dazu sagen muss, dass der mehr Grund für Frostigkeit und angerührt sein, wie man in Österreich sagt, hätte wahrscheinlich Tom Adler gehabt in dieser Situation. Nur der war durchaus sehr bewundernswert konstruktiv und hat versucht, diese Sache irgendwie zu bereinigen oder so. Da kam nur wirklich ein sehr einsilbiges Njet.
Schauen Sie, in den Fällen, wo tatsächlich nachweisbar ist, wo jetzt wirklich nachweisbar ist, nur wird es wahrscheinlich immer schwieriger werden aufgrund der Zeit, dass das gestohlen worden ist, dass das faktisch widerrechtlich, wenn es widerrechtlich irgendwie, sei es mit einem viel zu geringen Betrag, aber das ist ja bei der Partitur äußerst schwer feststellbar, weil das ist ja, sagen wir, wie war der Wert der Partitur im Jahr 38 oder 40 und wie ist es heute? Das ist ja nicht vergleichbar, die Wertverhältnisse.
Zurück zum Gesundheitszustand von Tom Adler. Verfahren in Österreich haben die Eigenart, dass sie relativ lange dauern. Darüber hinaus war bei diesem Sachverhalt damit zu rechnen, dass das Gericht vielleicht auch einen Sachverständigen, einen Zeithistoriker oder so bestellt, um die Umstände damals genauer zu klären. Und all das hat Tom Adler dazu geführt, dass er mich angewiesen hat, doch zu versuchen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, sich irgendwie mit Kollegen Heiserer zu einigen.
Naja, der außergerichtliche Vergleich, ich sage es wieder nur in Prozentzahlen, weil wir sind von einem bestimmten Wert ausgegangen und ich habe mich mit einem Wert von 28% zufrieden gegeben. Der Vergleich war in der Richtung, dass der Tom Adler mir 28% des vermutlichen Wertes der Partitur bezahlt, hat er auch getan. Und ich dafür sein Eigentumsrecht an der Partitur anerkenne. Das war der Vergleich.
The thought of Heiser ending up with this document was just unacceptable to me. A good deal is where both people leave unhappy. And I think that's probably easy to say that. That he's probably not happy and I'm not particularly happy having to pay him anything.
Nach Abschluss der Verhandlungen und der außergerichtlichen Einigung verkaufte Sotheby's das Autograph, diesmal im Auftrag Tom Adlers. Es erzielte einen Preis von 420.000 Pfund.
Es war schon ein namhafter Betrag. Das muss ich schon sagen.
Der neue Besitzer will nicht genannt sein. Die Partitur ist nicht öffentlich zugänglich.
Ja, guten Tag, Herr Lissicke, Wiltschnick, Sotheby's Kunstauktionen in Wien. Sie haben bei meiner Kollegin Frau Magister Jungmann angefragt, betreffend das Malermanuskript, über das Sie eine Reportage machen. Wir haben uns mit dem Einbringer und dem Käufer des Manuskriptes, das wir seinerzeit in London verkauft haben, in Verbindung gesetzt. Die Herrschaften möchten aber lieber nicht Stellung nehmen oder befragt werden und haben uns auch nicht wirklich erlaubt, dass wir den Kontakt herstellen. Dankeschön, Wiederhören.
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Vom Verschwinden, plötzlichen Wiederauftauchen und erneuten Verlorengehen eines Liedes von Gustav Mahler. Feature von Michael Lissek und Elisabeth Stratka. Im Originalton waren zu hören Andrea Jungmann, Geschäftsführerin von Sotheby's in Österreich und Ungarn. Brigitte Hamann, Historikerin und Autorin des Buches Hitlers Wien. Gerhard Scheidt, Autor des Buches Feindbild Maler und Herausgeber der Schriften Jean Ameris. Annika Scott-Klecker, Autorin des Buches Lost to the World, das sich mit dem verschwundenen Malerlied beschäftigt. Alfred Noll, Rechtsanwalt Tom Adlers. Richard Heiserer Junior und Tom Adler.
To say this, but I don't particularly care for the song, and I realize that's heresy, because there are many people that say it's the most beautiful song ever written. To my ear, it is not.
Für viele ist es das schönste Lied, das jemals geschrieben wurde. Für mich nicht. Es ist kein Lied, dem ich ewig zuhören wollte.
It's very slow and sonorous, and it's not the type of song that I would like to listen to forever. It's not my cup of tea.
Gesprochen haben Maria Happel, Jörg Duit, Jürgen Maurer, Georg Strischowski und Florentin Groll. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2006.